Ja, ich freue mich auch darüber, bei euch hier sein zu können. Ich war auf der Alp in Deggingen, da gab es auch ein großes Camp, so 900.000 Leute ungefähr. Habe ich auch ein Seminar gehabt, das war sehr schön. Jetzt war ich auf dem Weg praktisch zurück hierhin. Wunderbar, dass das so gepasst hat. Ich habe gedacht, so diese Gastfreundschaft, wie wichtig ist das, ja, wenn wir das so sehen? Also für euch beiden, für die Kinder, dass man Gastfreundschaft übt. Das sagt ja auch Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 13, also dass wir nach Gastfreundschaft trachten sollen, dass wir das ausüben. Vielleicht muss man mal einen Kochkurs organisieren oder sowas, ja. Aber das nebenbei. Aber wie wichtig ist es denn darüber, uns steht Kontakt, Gemeinschaft? Weil was unsere Gesellschaft heute prägt, ist Einsamkeit. Es sind so viele einsame Menschen. Vielleicht haben sie irgendwelche Verwandten, aber es ist nicht wirklich Bezug und Beziehung da. Und das können wir bieten, denn wir stehen doch in einer Beziehung zu Jesus Christus und das sollen wir den Menschen weitergeben. Und ich bin nun herausgefordert hier durch einen Predigtplan vom Christusbund, so habe ich das verstanden, und die haben einen ganz langen Text vorgegeben. Also das ist bei mir auch in der Bibel überschrieben, tatsächlich diesem ganzen Text gegenseitiges Vertrauen oder Verantwortung der im Glauben Starken und Schwachen. Und das ist den Text in Römer Kapitel 14 bis Kapitel 15, Vers 13. Also das ist Wahnsinn. Also ich lese erstmal diesen Text gar nicht. Ich gehe da rein und tue gleich ein bisschen Erklärung geben. So will ich vorgehen, ein bisschen Struktur darin geben. Und dann will ich am Ende auch noch eine vielleicht noch konkretere Anwendung, als diesen Text schon hergibt, geben. Also und vielleicht, dass wir da miteinander auch ein bisschen da einsteigen können. Also ich schaue mal, ob ich auch die Texte hier ableuchten kann. Also, das ist eben das Thema, dem Nachstreben, was des Friedens ist. Und das ist der Text. Mein Name ist Martin Kamphuis, für die, die mich nicht kennen. Ich bin Holländer und das muss ich auch vorweg sagen. Ich habe diese Predigt alleine gemacht. Das heißt, das mache ich immer alleine. Aber meine Frau schaut schon nach, ob dann die Grammatik stimmt nachher. Das heißt, es kann sein, dass manche Dinge eben grammatikalisch nicht in Ordnung sind. Also tut keine schiefe Gesichter ziehen, also könnte man nachher sagen, aber es wird einiges dabei sein. So ist das mit den unterschiedlichen Sprachen. Muss Mittelpunkt auch hier stellen, was dieses Thema angeht, Römer 14, Vers 19, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden dient. Das hat man also als Überschrift gewählt. Also nachstreben, was dem Frieden dient und auch und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Also es ist wirklich ein Text, der nun auch ins Eingemachte geht, da wo vielleicht auch durch bestimmte Auseinandersetzungen, unterschiedliche Meinungen, Gemeinschaft gestört bis hin zerbrochen werden kann. Und es ist eine ganz wichtige Sache offensichtlich, dass also anderthalb Kapitel zu diesem Thema in Detail mit diesem Thema umgeht. Und wenn man so liest, denkt man, warum ist das so lang und wieso all diese Belege und Hintergründe und so weiter. Offensichtlich war es dem Apostel so wichtig, dass es Bereiche gibt, wo Spannungen auftreten, die schwer gelöst werden, die unterschwellig eine Rolle spielen, muss noch nicht mal bewusst sein, aber doch merkt man, irgendwie ist in der Gemeinschaft etwas, was gestört ist. Und das bewirkt dann, dass man nicht mehr wirklich miteinander einmütig den Herrn loben kann. Nicht mehr vom Herzen. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir auch zusammen singen konnten. Auch danke euch, ihr Männer, dass ihr jetzt uns hier vorgespielt habt. Also, meistens sind das Frauen und ich finde es sehr schön, dass mal Männer da vorne stehen. Super, also weiter so. Nichts gegen die Frauen, aber ihr versteht, was ich meine. So, meistens ist es so. Ja? Erster Teil, können wir uns in dem Herrn einigen, wenn Spannungen da sind. Und da fängt der Apostel Römer Kapitel 14, Vers 1 mit einer Art Grundsatz an, den Schwachen im Glauben aber nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Und da stellt er sofort etwas heraus, dass es offensichtlich Schwachen im Glauben gibt. Es mag auch sein, dass das junge Gläubigen sind, die noch ein Stück Ballast mitbringen. Natürlich, wir kommen zum Glauben, manche kommen auch mitten im Leben zum Glauben. Ich bin auch so zum Glauben gekommen. Meine Frau und ich wurden auch in Australien eingeladen, indem uns jemand mitgenommen hat. Wir haben getrennt und dann hat er uns eingeladen zu seiner Gemeinde. Also wie wichtig ist das Einladen? Das müssen wir immer festhalten. Ich bin auch mitten im Leben zum Glauben gekommen und dann hat man noch einen ganzen Ballast und dann ist man erstmal jung im Glauben und dann fing ich an in diese Gemeinde, meine buddhistische, ich war ja früher Buddhist, und esoterische Weisheiten, diese Leute weiterzugeben, wie wenn das sie brauchen würden. Nun, da war es gut, dass die Geschwister nicht mitgemacht haben. Es war zwar etwas schmerzlich für mich, aber zur Entscheidung von zweifelhaften Fragen, also das war wirklich zweifelhaft, was ich da brachte. Ja, ich wollte dann einen Kurs mit Meditation anbieten und so weiter, wie Buddhisten das machen. Naja, Katastrophe. Aber ich war natürlich etwas beleidigt. Ja, das war sehr zweifelhaft. Aber offensichtlich gab es damals in Rom auch zweifelhafte Fragen. Und ja, das sind solche Fragen, die damals dort galten und vielleicht tun sie uns nicht direkt ansprechen. Aber wir wollen sie mal schauen. Ich habe es ein bisschen schematisch dargestellt, Schwachen und Starken im Glauben. Und dann sagt die Schrift dann, wir werden dann erst mal so sagen, manche lachen schon, ein Schwacher isst Gemüse. Ja? Und ein Starker glaubt, er dürfe alles essen, also auch Fleisch. Also das war offensichtlich dort ein Problem damit. Der Schwache hält einen Tag vor dem anderen, sagt, jetzt ist Sonntag und müssen wir ganz besonders heilig sein und so weiter. Und die anderen sagen, eigentlich alle Tage sind gleich. Nun, das ist eine Auseinandersetzung damals gewesen, die tatsächlich, dass daraus eine Spaltung drohte. Dass man nicht mehr miteinander echt einmütig anbeten konnte. Und das sind solche Dinge, die tatsächlich eine Rolle spielen. Die Schwachen im Glauben, die haben die anderen gerichtet. Ihr beschmutzt euch mit Fleisch. Und die Starken, die haben den anderen verachtet. Ihr habt so wenig Glauben. Glaubt ihr, dass das wichtig ist mit dem Fleisch oder nicht Fleisch? Also, verstehen wir, da waren Auseinandersetzungen, das heißt eine etwas andere Reaktion, aber das war die Reaktion, die wir auch lesen, wenn wir den Text weiterlesen. Einer, der Starke glaubt, er dürfe alles essen, der Schwache aber isst Gemüse, wer isst, verachte den nicht, der nicht isst, und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn aufgenommen. Und Paulus macht immer wieder eine Problemstellung, und dann gibt er eine schlichte Lösung. Leute, Gott hat ihn aufgenommen. Der Fleischesser und der Gemüseesser, beide. Ja? Also diese Betonung, dieser Umschwung ist sehr, sehr wichtig. Das macht Paulus mehrfach in diesem Text. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Es steht oder fällt dem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Auch mit einem Bauch voller Fleisch kann der Herr ihn aufrecht halten. Auch mit einem Bauch voller Gemüse, der Herr kann ihn aufrecht erhalten. Das will der Paulus dir sagen. Er will immer wieder sagen, pass auf, ihr richtet über weltliche Sachen, sie sind nicht ganz unwichtig, aber tut das nicht an so eine hohe Glocke hängen. Der Herr kann beiden aufrichten und richtet also nicht. Du sollst das nicht tun. Jeder steht und fällt den eigenen Herrn. Und Paulus macht damit klar, dass der Herr Jesus Herr ist über diese beiden Parteien. Dann geht er mit der nächsten Problemstellung vorwärts. Der eine hält einen Tag vor dem anderen, der andere aber hält jeden Tag gleich. Jeder aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Das ist eine Art Lösung. Ja, es sagt hier wiederum zwei Parteien, die eine wichtige Tage, Sonntage und Feiertage und so weiter, die andere sagt, nein, alle Tage sind gleich. Aber nun sagt Paulus, ihr müsst euch nicht von den anderen beeinflussen lassen, sondern geh diese Sache nach und such nach einer begründeten Überzeugung. Wenn du sagst, es ist wichtig, den Sonntag zu halten oder andere Tage, dann begründe das, da gibt es auch Schriftstellen dafür oder auch andere Argumente, wir brauchen einen Ruhetag und so weiter, ist auch wirklich so, von Gott gegeben, Gott hat selbst am siebten Tag geruht. Ja. Und sei dann, oder komm dann dazu, dass du in deinem eigenen Sinn, in deinem eigenen Denken völlig überzeugt bist. Also mach das nicht, weil die anderen das alles sagen, sondern mach das, weil du selbst eine Begründung für deine Meinung gefunden hast. Und ich sage euch jetzt an dieser Stelle, viel Auseinandersetzung kommt deswegen, weil Menschen keine begründete Meinung haben. Dann fühlen sie sich nämlich, wenn sie eine saloppe Meinung haben oder sich nur ein paar Gruppen anschließen und nicht das überlegt haben, sofort angefochten, wenn jemand anders eine andere Meinung hat. Wenn du eine begründete Meinung hast, kannst du viel leichter auch eine andere Person, die eine andere Meinung hat, stehen lassen. Weil du bist nicht so schnell umzuwerfen. Deine Meinung ist begründet, hat Wurzeln praktisch. Und diesem Baum, deine Meinung steht. Wer den Tag beachtet, beachtet ihn dem Herrn. Und wer isst, isst dem Herrn, denn er sagt Gott Dank. Wiederum diese grundsätzliche Lösung, also ob man es beachtet oder nicht, man macht das dem Herrn und in beiden Fällen sollen wir dankbar sein. Das ist eine geistliche Lösung, eine grundsätzliche Lösung. Sei für Sonntagen oder Feiertagen dankbar, aber sei auch für jeden Tag dankbar. Also das ist, was ihr sagt. Und wer nicht isst, isst dem Herrn nicht und sagt Gott Dank. Alle sagen Gott Dank. Dankbarkeit also ist eine grundsätzliche Lösung für sehr viele Probleme. Also wenn wir undankbar sind, ist das laut Schrift eine Sünde. Wissen wir es? Weil die Schrift sagt, seid dankbar in allen Dingen. Das ist also ein Gebot des Herrn. Wenn wir den Herrn lieben, dann sollen wir tun, was er will. Dankbar sein ist eine ganz wichtige Lösung für viele, viele Probleme. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Das ist ein Problem. Das deutet auf Einsamkeit. Sich selbst leben. Nur für sich. Nur für meine Bedürfnisse. Und wenn du so dich selbst gelebt hast, kannst du bei dem Tod ganz einsam dastehen. Dann ist auf einmal da niemand da, mit dem du auch diese schwere Erfahrung, sterben zu müssen, teilen kannst. Eine furchtbare Sache, das ist wirklich ein Problem. Diese Einsamkeit. Denn, und so ist es, wenn wir zu Christus gekommen sind, haben wir eine Beziehung. Sei es auch, dass wir leben dem Herrn. Und ich war ja da auf der Alp und das war so ein bisschen charismatisch und hat man gesagt, Halleluja, Amen. Und so haben die alle gerufen. Ich halte nicht so viel davon. Das ist einfach auch wieder eine Stilfrage. Aber sie haben es gemeint. Wir leben dem Herrn. Und sei es, dass wir sterben dem Herrn. Das ist ein so großer Trost, dass der Herr dabei ist, auch bei unserer schwersten Stunde. Dass das in dem Herrn geschieht, also immer in der Beziehung zu ihm. Und wenn wir dann noch Gemeinschaft miteinander haben, dann werden wir auch einen Bruder, eine Schwester haben oder auch mehrere, die uns an dieser Stelle, an unserem Sterbebett dienen. Und sei es nun, dass wir leben, sei es auch, dass wir sterben, wir sind des Herrn. Wir gehören ihm. In Leben und in Sterben. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche sowohl über Tote als auch über Lebende. Grundsätzlich Aussage, grundlegende neutestamentliche Begründung ist eben, dass Christus genau dafür gestorben ist, dass er herrsche. Nicht wie ein Diktator, sondern wie ein liebenden Herrn, der uns Leben gibt, der uns über den Tod ewiges Leben gibt, dazu ist er gestorben. Und diese Herrschaft, wenn wir es erkannt haben, wie wunderbar das ist, wollen wir gerne in Anspruch nehmen. Ich kann das so bezeugen. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte überleg's euch und komm zu diesem Herrn. Er ist für dich gestorben. Und heute steht er mit offenen Armen da und nimmt dich in Empfang. Komme zu ihm und erkenne, dass seine Herrschaft eine wunderbare ist, die dir Leben spendet und Leben auch über den Tod hinaus. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Wiederum diese gleiche Problematik, richten, der eine richtet, der andere verachtet oder erniedrigt. Und dann wieder die Lösung. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Also tu nun mit dem Richten und Verachten gegenseitig mal den Blick zu der zukünftigen Situation wegen Meinungen, wenn du auch meinst, deine Meinung sei besser als die anderen, auf welche Grundlage denn auch, überlasse dann, wenn es nicht grundlegende Problematik ist, wenn nicht das ganze Evangelium auf den Kopf gestellt ist, wenn nicht es so ist, dass Sünde im Raum steht und man sagt, diese Sünde müsste jeder machen. Das ist natürlich eine andere Nummer. Aber hier geht es um Dinge, die nicht grundlegend einen Unterschied in Bezug zum Evangelium machen. Und da heißt es auch, was diesen Dingen angeht, mag es sein, dass eine Meinung richtiger oder wichtiger ist als die andere, aber wir sollen das den Herrn überlassen. Es wird ein Zeitpunkt kommen, dass wir alle vor diesem Richterstuhl kommen und da ist gemeint das Gericht der Gläubigen, dass der Jesus unsere Taten als Christen dann bewerten wird. Entweder bekommen wir Lohn für gute Werke oder wir bekommen eben nicht Strafe, sondern wir bekommen keinen Lohn. Das heißt, Lohn bleibt aus. Und wir werden praktisch nicht so ein vielleicht Segen bekommen, wie wenn wir besser gearbeitet hätten. Denn Paulus deutet das an in 1. Korinther 3, dass wir mit bleibenden Mitteln oder mit verbrennbaren Mitteln bauen können. Mit Holz und Stroh und Heu. Das verbrennt im Feuer des Gerichtes. Aber mit Gold, Edelstahl und so weiter, das bleibt. Und da haben wir was, auch in das ewige Leben. Dann gibt er noch eine alttestamentliche Begründung und sagt, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Das haben wir jetzt in einem Lied auch gemacht, also, dass wir sagten, das ist eine Aussage von Jesaja gewesen, der das schon angedeutet hat. Und auch diese zukünftige Situation, wo alle Menschen, wie gottlos sie auch sind, ihre Knie beugen werden. Besser, wir tun es jetzt. Also, wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Nun, so rundet er diese erste Runde, diese Diskussionsrunde aus mit dieser Problematik. Aber wir denken, er hat genug gesagt, jetzt wissen wir es doch. Aber er geht weiter. Und das ist unglaublich. Er macht die nächste Runde ab Vers 13 und sagt, nun pass auf, die Sache ist noch nicht ganz geklärt. Es gibt auch eine Gefährdung der Schwachen durch die sogenannten starken Gläubigen. Und das ist irgendwie seltsam. Nun geht es nicht mehr nur um zwei Meinungen. Hier geht es darum, dass wenn der Starke sich zu stark durchsetzt, der Schwache dadurch ins Wanken kommt und sogar durch das zum Abfall vom Glauben kommen kann. Das ist eine unglaubliche Aussage und es ist in Paulus so wichtig, das deutlich zu machen und es soll uns auch wichtig sein. Lasst uns nun nicht mehr einander richten. Wieder diese Anwendung ganz konkret, sondern haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder kein Ärgernis zu geben. Okay, jetzt geht es weiter. Jetzt wird unser Verhalten in diese Auseinandersetzung nochmal auf ein anderes Niveau gesetzt. Also wir sollen also aktiv sein, dass wir nicht ein oder anderen Anstoß oder Ärgernis geben. Das heißt, wenn wir wissen, diese Person hat eine andere Meinung, zum Beispiel diese Person isst nur Gemüse und ich möchte gerne grillen, Ja, dass ich das nicht an eine so hohe Glocke hänge und sage, du, also du glaubst nicht richtig, der Herr hat alles geheiligt, ich nehme das in Dank an. Und es kann es sein, dass diese Person, die gebunden ist in seiner Seele und sagt, für mich ist es nicht in Ordnung, Fleisch zu essen, dass das ein Anstoß wird, ein Ärgernis. Und dass er vielleicht sogar dadurch abfällt vom Glauben. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an sich unrein ist. Jetzt gibt Paulus seine Überzeugung, seine persönliche Überzeugung. Und man kann sagen, er stellt sich eigentlich an der Seite der Starken. Aber pass auf, dass wir nicht denken, dass er nun Partei ergreift. Nein, er möchte jetzt mit den sogenannten Starken, denn alleine schon diese Aussage, die wir hier noch nicht gefunden haben, diese Aussage finden wir erst in Kapitel 15, Vers 1, dass es Starken gibt. Nein, die sogenannten Starken, die sollen es gar nicht so dick drauf haben. Denn wenn man richtig glaubt, dann möchte man doch nicht einen Vergleich mit anderen anstreben. Dann lebe im Glauben und freue dich des Herrn. Leb ihn. Dann sag nicht, mein Glauben ist stärker als dein Glaube. Da gilt nicht diese Wettbewerbsprinzipien im Reich Gottes. Nein, wenn ich glaube, dann glaube das ganz und gar. Und so sagt es der Apostel auch. Nur dem, der etwas als gemein ansieht, dem ist es unrein, sagt Paulus. Das heißt, wenn du zum Beispiel Fleisch als unrein, so heißt es, oder gemein, das heißt kultisch auch unrein ansiehst, dem ist es unrein. Das heißt, hier kannst du schon eine bestimmte Meinung haben und wenn du diese Meinung hast, du darfst kein Fleisch essen, dann wäre es tatsächlich für dich unrein, wenn du es machen würdest, wenn das deine Meinung ist. Weil du das so in deine Seele, in dein Gewissen festgelegt hast. Nun nochmals diese Auseinandersetzung, wir finden so weiter, in dem zweiten Teil, ne, da finden wir, der Schwache sieht etwas als gemein an, als etwas unrein an, zum Beispiel Fleisch zu essen. Und der Starke sieht nichts als an sich unrein an. Diese Auseinandersetzung sehen wir das später, wir werden auch diesen Vers lesen, in Vers 23. Der Schwache zweifelt, wenn er isst und tut es nicht aus Glauben, wenn er zum Beispiel Fleisch essen würde. Der Starke richtet sich selbst nicht in dem, was er gut heißt. In dem, dass er fleischt, da richtet er sich selbst nicht. Der Gemüseesser würde sich selbst richten, wenn es tun würde. Und so tut er diese beiden praktisch etwas definieren in diese Spannung, die da vorherrschte in Rom damals wohl. Nun, es mag sein, dass das hier nicht ein Problem ist, aber wie gesagt, wir finden nachher vielleicht noch eine Anwendung, die vielleicht hier etwas aktueller ist. Denn wenn dein Bruder wegen einer Speise betrübt wird, so wandelst du nicht mehr nach der Liebe. Okay, nun wird es stark angesprochen. Wenn du also dich breit machst und gerade also vor der Haustür des Schwachen, des Gemüseessers, dein Grill aufstellst und sagst, hier, zeig mal, verstehen wir, übertragen gesehen, natürlich, ja, verstehen wir, dann betrübst du ihn total. Das ist furchtbar. So wandelst du nicht mehr nach der Liebe, verdirb nicht mit einer Speise den, für den Christus gestorben ist. Das heißt, indem du dann Fleisch isst, für einer, der gebunden ist, sagt nur Gemüse, dann kannst du, indem du das vor ihm machst und einfach frech weiter sagst und sagst, ich habe doch Recht dazu, der Herr hat das alles gesegnet, dann kann es sein, dass du den, für den auch Christus gestorben ist, verdirbst. Das heißt, sein Glauben geht damit ein. So ernst ist es den Apostel. Wie schaut er doch in das Gewissen von einzelnen Gläubigen hinein? Es ist eine seelsorgische Anwendung, die er hier uns auch gibt, wie wir in der Gemeinde nun aufeinander Acht haben sollen. Lasst nun euer Gut nicht verlästert werden. Das ist die andere Seite. Also es geht auch nicht darum, dass du, wenn du Fleisch essen kannst, meinst das zu können, dass du das verlästern lässt. Das heißt, du kannst ja zusammen mit anderen Fleischessern zusammen essen oder irgendwo, wo der andere keinen Anstoß nimmt. Und dann, ganz wichtig, mit aller Gastfreundschaft und auch mit meinen Vorrede, wir sollen einen Kochkurs tun. Natürlich geht es ja nicht um Kochen, aber es geht nicht um Essen. Aber wohl ist das ein wichtiger Aspekt. Es kann eine Grundlage von Gastfreundschaft bedeuten. Weil wir das bieten, kann es sein, dass dadurch die Gelegenheit ist, das Reich Gottes etwas mitteilen zu können. Das Reich Gottes aber ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Okay, das ist eine Lösung, eine Begründung für diese richtige Anwendung, dass wir in Liebe miteinander umgehen sollen. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Indem er also das mit dem Essen nicht an so eine hohe Glocke hängt, sondern nun dazu kommt, das Reich Gottes, das viel wichtiger. Das Reich, was besteht in Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist, im Mittelpunkt zu stellen. Vers 19, Römer 14, so lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitige Erbauung dient. Nochmals, das ist ja unsere Thematik, das wollten wir anstreben. Zerstöre nicht einer Speise wegen das Werk Gottes. Alles zwar ist rein, aber es ist böse für den Menschen, der mit Anstoß isst. Das heißt, es können unterschiedliche Meinungen sein. Und wenn wir in eine andere Meinung, zum Beispiel hier, ich gehe da immer mit weiter, nur Gemüse zu essen, da drin gebunden sind und sagen, das ist wichtig, dann würde ich, wenn ich dann doch Fleisch essen würde, das mit Anstoß essen. Und dann ist es tatsächlich böse für mich. Das heißt, ich kann durch meine Einstellung etwas auch gut oder böse machen. Es ist gut, kein Fleisch zu essen, noch Wein zu trinken, noch etwas zu tun, woran dein Bruder sich stößt. So sagt Paulus den Starken. Es ist gut, dass du das tust, um seinetwillen. Das ist in Christus. In diese Frieden, in diese Freude des Heiligen Geistes. So übt es aus. Nun, den Grundsatz, hast du Glauben? Fragt Paulus. Nun, habe ihn für dich selbst vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Und nun sagt er das wieder, glückselig bist du, wenn es so ist und bleib dabei. Aber tu das doch nicht an der hohen Glocke hängen. Nochmals, ich habe schon gesagt, also hab das für dich. Verkündige das nicht als Meinung. Wer aber zweifelt, wenn er isst, der ist verurteilt, weil er es nicht aus Glauben tut. Und dann ein ganz grundsätzlicher Satz. Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Merkt euch das. Das ist ganz grundlegend. Neutestamentlich. Nun, im Alten Testament galt alles, was sie geboten, nicht ansprach. Also ist Sünde. Aber im Neuen Testament gilt nun dieser Maßstab. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Aus Glauben, aus Vertrauen zu dem Herrn. Natürlich gehören dazu, dass man die Gebote hält. Weil der Herr ist ja das Wort Gottes, bezieht sich auch darauf und erfüllte das Gesetz. Brach es nicht ab. Nun, das ist eine Sache, nochmals gesagt, die diese Problematik ansprach über Dinge, die nicht grundlegend falsch sind, essen oder nicht essen. Wir müssen aber wissen, dass Paulus nicht immer sagt, dass wir den Frieden nachstreben sollen. Das ist nicht seine grundlegende Aussage. Aber in diesem Fall ist das die Aussage. Und ich will das nun sagen, weil wir können das auch wiederum zu einem grundlegenden Prinzip erheben und über allen Auseinandersetzungen gleich im Friedensboden zu sicken. Zum Beispiel Römer 16, Vers 17 sagte, ich ermahne euch aber, Brüder, dass ihr Acht habt auf die, welche entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, Zwistigkeiten und Ärgernissen anrichten. Wendet euch von ihnen ab. Aber da sei also nicht, wenn sie wirklich eine falsche Lehre bringen, da heißt es nicht, mach das Gleiche. Ja? Also, dass wir das so sehen, es sind mehr Stellen. Zum Beispiel 2. Timotheus 3, Vers 5. Sind Menschen, die in Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Also, da mach keinen Frieden. Das ist ganz wichtig, dass wir das so sehen. Das ist also eine ganz persönliche Anwendung. So richte euch, Kolosser 2, Vers 16, nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist des Christus. Hier sagt Paulus, Kolosser 2, konkret, praktisch, da richte euch nicht, hör auf damit. Denn es waren nun Leute, die das wirklich als ein Gesetz erhoben, bestimmte Speisen zu nehmen und bestimmte Tage zu halten. Und da sagt sie, wenn das durchkommt, dann leben wir noch Gesetz, das geht nicht. Da müssen wir sagen, brich damit, das darf nicht stattfinden. Oder auch 1. Korinther 5, Vers 11, da war ein Sünder, der sehr schlimm gesündigt hat in dieser Gemeinde. Nun sagt er, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder Läster oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen nicht einmal zu essen, sagt er. Also, dass wir sehen, dass da Unterschiede sind, dass man schon die Sache selbst beurteilen muss. Dass man also diese Friedensfahne nicht über alles wehen lassen darf. Paulus lehrt also nicht Frieden um jeden Preis. Wie es auch Jeremia damals deutlich machen musste, Jeremia 6, Vers 14, wo es heißt, sie, die Priester und Propheten und Volk, heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Ja? Und dann sagen sie, sie werden zu Schande, weil sie Gräuel verübt haben. Das heißt, diese Friede haben sie praktisch über ihr sündhaftes Verhalten gezogen, wie ein Tünche. Aber es war jetzt löchrig. Da war kein Gehalt in der Sache, keine Wahrheit, keine Klarheit. Dritter Teil nun, also ist dann 1. Korinther, Entschuldigung, Römer 15. Also die Einheit und Frieden im Gemeindeleben begründet auf der Schrift, gefördert durch Gebet. Wir aber, die Starken, sind verpflichtet. Jetzt kommt das Wort Starker rein. Die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Sehr wichtig. Paulus muss das unterstreichen. Sonst kommt so ein falscher Geist auf, die Gemeinschaft bricht. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Nochmals gesagt, in diese Fragen wie Essen oder Tage, wenn es nicht zu Gesetz erhoben wurde. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Nun kommen da Begründungen aus dem Alten Testament. Es ist ihm so wichtig, dass das, was hier als Lebensweisung für Gemeinschaft angedeutet wird, wirklich auf Grundlage der Schrift weitergegeben wird. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriftung Hoffnung haben. Hoffnung. Das heißt, diese Hoffnung ist einerseits begründet auf die Schriften des Alten Testamentes. Das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und so geht er dann auch vor, der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemeint. Gott hart aus. Er ermuntert, er ermahnt. Und nun spricht er das in Gebet aus. Weil er sagt, auch hier, wenn ich es beschreibe, und ich kann euch noch so beschreiben, aber wenn ich nicht dafür bete, wird diese Sache nicht ins Reine kommen. Damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Das ist die Anwendung, diese Einmütigkeit. Diese Einmütigkeit wird verdorben, wenn diese Auseinandersetzung nicht in richtiger Art und Weise durch richtiges Verhalten geklärt wird. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nehmt einander auf. Seid gastfreundlich. Ja, allgemein. Ja. Übt das aus. Wir werden sehen, wir haben manchmal so, oh, die Bruder, die Schwester, die hatten ganz andere Meinung, dann meiden wir das. Ja. Das ist schwer. Also ich hatte jetzt auch in der vergangenen Woche mit einigen auch Verkündiger unterschiedliche Meinungen und ich bin dann hingegangen. Ich habe den angesprochen Und da merkt man, dann kommt man in ein Gespräch. Ich hoffe dann immer, dass das Gespräch aufkommt. Aber manchmal ist es schwierig, aber wenigstens, wenn Gespräch da ist, geht es weiter. Dann merkt man auf einmal, okay, hier stecken ganz andere Motive dahinter, als man dachte. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen. Nun nimmt er die Nationen mit ein und begründet hat, wie geschrieben steht, mit 4 alttestamentlichen Stellen, aus Schriften, der Tora und Propheten. Darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinen Namen Lob singen. Sagt er, begründet auf der Schrift, wie wichtig es ist, dass die Nationen, und ich glaube, wir würden alle dazu hören, ich glaube nicht, dass hier Juden dabei sind, aber dass wir einmütig dieses Lob sagen, weil die Schrift es schon angedeutet ist. Das ist eine Erfüllung der Verheißung dieser Schriftstellen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Seid fröhlich, mit seinem Volk zusammen, mit den Juden zusammen. Seid fröhlich, habt diese fröhliche Lobpreis, die auch die Juden, sicher, wenn sie Christus erkennen, habt auch diese fröhliche Gemeinschaft mit ihnen. Und wieder lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Wie tut er hier Lobpreis im Mittelpunkt stellen, begründet? Durch nun 5. Mose, durch Psalmen, durch Jesaja und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais, und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen, auf den werden die Nationen hoffen. Der Gott der Hoffnung. Nun endet er mit Gebet, aber erfülle euch mit allen Freuden, mit allen Frieden und Glauben, im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nun, ich habe es euch angekündigt, ich werde versuchen, vielleicht jetzt ein bisschen eine Anwendung, eine konkrete Anwendung zu geben, in der Annahme, dass vielleicht hier das mit Gemüse und Fleisch nicht ganz im Mittelpunkt steht, dass ihr euch die Köpfe nicht darüber einschlägt und vielleicht auch mit den Tagen auch nicht so wichtig ist. Aber vielleicht gibt es ein Thema. Also, ich habe gemerkt, dieses Thema ist sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren. Also, ich nenne es mal, also wenn ich es so nenne, dann kann es sein, dann merkt ihr, also, aber vielleicht haben auch andere gesagt, oh, habe ich überhaupt kein Problem mit, das Thema Impfung. Ups. Okay, Atem zurück. Aber das ist ein schwieriges Thema, ja, also, und auch in der Gemeinde. Also ich habe das gemerkt, auf jeden Fall in meinem Dienst und Auseinandersetzung mit verschiedenen Gemeinden. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich sagen alle, das Thema sollte nicht im Mittelpunkt stehen. Aber wenn man da genau hinschaut, dann ist es bei vielen doch im Mittelpunkt. Und nachher, wenn ich dann gepredigt habe und vielleicht habe ich hier und da mit einem kleinen bisschen das erwähnt, dann kommen Leute und ja, was ist deine Meinung und so und die sagen nie da was drüber und es darf überhaupt nicht darüber geredet werden hier in der Gemeinde. Dann merkt man, oh, da brödelt was. Und nun ist die Frage, wo müssen wir nun welchen einordnen? Ja, das ist ein heikles Thema, ja. Ich weiß nicht, ob ihr eine bestimmte Partei gehört, ja. Also, aber ich sage es vorweg, dass ihr wisst, ja, ich tue das jetzt bei beide, ja. Ich tue erst die eine Seite und dann die andere Seite. Beide Seiten sind da. Nun, die Schwachen, ich tue mal erstmal das so sagen, dass ein Schwacher zum Beispiel ist, der sich impfen lässt. Ja? Ich sage nachher, dass auch der sich nicht impfen lässt, auch schwach. Ich sage das gleich auch, ja. Die andere Seite auch. Ja, dass ihr wisst, alle Seiten kommen dran, ja. Also, ist ganz wichtig, ja. Nun, ein Starker lässt sich nicht impfen, weil er vertraut auf Gott. Ein Schwacher sagt, oh nein, ich habe Angst für die Krankheit oder vielleicht auch Angst für die Regierung oder dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Also so, ja. So könnte man das so sagen, grob. Man kann viel mehr dazu sagen, was für Motive da sind. Auch da gilt, jeder sei sich eigene Meinung gewiss. Also begründet eure Meinung. Also das ist ganz wichtig. Ich werde das gleich auch noch betonen. Der Schwache zweifelt vielleicht, nachdem er sich impfen ließ und tat es vielleicht nicht aus Glauben. Kann sein, ja. Kann auch sein, dass es aus Glauben tat, aber lass es nur mal so stehen lassen. Erstmal. Der Starke richtet sich selbst nicht in dem, was er gut heißt, eben sich nicht impfen zu lassen. eine Seite. Nun schauen wir nochmals, was die Versen angeht, was nun auch aufkommt, ist tatsächlich auch diese Sache. Vielleicht ist auch da der Schwache, der sagt von hier, du bist gefährlich und du machst, dass wir vielleicht alle krank werden oder dass wir deswegen nicht zusammenkommen dürfen und so weiter. Der richtet. Der Starke verachtet den, also du lässt dich auf diesen Schmarrn ein oder was auch immer da für Motiven sind und verachtet. Ja, das sind ganz reale Dinge, ich denke, die sind da. Also ich habe es auch immer wahrgenommen, also auch persönlich bei mir. Nun schauen wir nochmal, was diese Lösungsansätze des Paulus ist. Ich sammle sie ein bisschen, weil Paulus in diesem Text mehrere Lösungsansätze gegeben hat. Zunächst mal, jedes aber sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Beide. Sowohl die sich impfen lassen, als die sich nicht impfen lassen, sei überzeugt. In deinem Sinn, völlig. Begründet das. Ich denke, das gibt Paulus hier an. Und nochmal gesagt, häufig sind auch deswegen Auseinandersetzungen da, weil die Begründung fehlt und ich nur irgendwie mitschwimme. Bei ein oder anderer Seite. Dann hast du Glauben, habe ihn für dich selbst vor Gott. Ich habe das jetzt die letzte Woche studiert, eine Vorbereitung. Dann habe ich gewusst, Martin, da hast du gesündigt. Ich habe Glaube für eine Sache gehabt, aber ich habe nicht für mich selbst gehalten. Das war nicht gut. Und damit habe ich einen falschen Anstoß gegeben, vielleicht auch für die andere Seite, wenn nun diese Verhältnisse da sind, die andere Seite, die uns, vielleicht, ich habe die nicht so sehr als schwach erkannt, sondern ich habe einen Anstoß gegeben. Weil sie es nicht so sagen konnten oder so vielleicht Angst hatten oder was auch immer, was für Motive da waren. Aber ich habe dadurch, dass ich diesen Glauben nicht für mich selbst gehalten habe, einen Anstoß gegeben. Das habe ich jetzt festgestellt. Es tut mir furchtbar leid. Ich habe auch den Herrn schon gesagt, Herr, ich tue Buße darüber. Alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Nochmal diese grundlegende Aussage, dass wir auch da, ob impfen oder nicht impfen, diesem Grundsatz gilt. Ich denke, wenn du es tust oder nicht tust, beide tu es aus Glauben. Und schau danach, begründe das, ob der Glaube mit dem verbunden werden kann. Die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht sich selbst zu gefallen. So was von, ich habe die bessere Meinung. Welche es noch ist. Wir leben dem Herrn und wir sterben dem Herrn. Dass wir diese grundlegende Aussagen wissen. Es geht darum, dass wir den Herrn leben, dass wir ihm sterben. Wir sind des Herrn und werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Dort wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Also seid beruhigt. Ihr müsst nicht richten. Ihr müsst nicht verachten. Hört damit auf. Das findet auch seinen Platz dann, wenn die Zeit dazu gekommen ist, wo wir für den Richterstuhl Gottes stehen oder Christi stehen und das gerichtet werden wird. Nun die andere Seite. Ja? Und das ist interessant, also wie es man auch andrehen kann, ein Schwacher kann auch sein, jemand, der sich impfen lässt. Eben aus Angst dafür, dass in dieser Impfung Falsches steckt. Kann auch begründet sein, aber diese Angst ist da. Und indem, dass er das so ist, hat er wahrscheinlich nicht die Freiheit, um Wille des anderen, der sich impfen lässt, zu sagen, na, um deinen Willen lasse ich mich dann impfen. Das ist etwas problematisch. Nun, schauen wir mal, er sieht es als gemein an, das heißt als unrein, als falsch oder böse. Das ist dann aus einer schwachen Position. Der Starke lässt sich impfen und sagt, ich gehorche die Regierung, sagt ja die Schrift ja auch. Die Regierung hat es vorgegeben. Und nun sagt er sich, die Regierung ist von Gott eingegeben und er gibt uns das Gebot, lass dich impfen. Und nun tun wir das einfach, weil der Herr sagt, also gehorche die Regierung, ordne euch unter und nun machen wir das. Der Starke sieht das nicht als an sich unrein an. Weil er stellt sich, man könnte sagen, auf eine andere Position. Also, und das ist die Situation. Also vielleicht merkt ihr schon ein wenig, in welche Richtung ich tendiere. Also ich gebe es ganz ehrlich zu. Ich stehe jetzt hier auch an der Seite des Schwachen. Also ich habe mich nicht impfen lassen. Und ich muss ehrlich zugeben, als mir also in letzter Woche jemand sagte, auf vollen Glauben, ich habe mich impfen lassen, ich sehe das ganz anders. Und es war wirklich ein Bruder. Ich dachte, okay, dann habe ich auf einmal gemerkt, wäre ich dann bereit, um, man könnte sagen, ihm zu folgen, um seinetwillen mich impfen zu lassen? Nein, da bin ich schwach. Dann wäre ich in mein Gewissen werde ich verletzt. Dann würde ich in mein Gewissen, wo ich mich festgelegt habe, auch begründet, für mich sieht es so aus, dass es nicht richtig ist, mich impfen zu lassen, da würde ich mich selbst in mein Gewissen verletzen. Das würde nicht richtig sein. Und so haben wir eine ganz komische Situation. Ja, auch da wiederum, der eine richtet, der andere verachtet. Und ich habe auch gemerkt, dass ich die anderen auch gerichtet habe. Ich habe an der anderen Seite auch gemerkt, dass ich die anderen verachtet habe. Ich habe beides gemerkt. Und das macht diese Sache nicht einfach. Aber ich denke, wenn wir uns hier jetzt einordnen, dass wir uns tatsächlich in allen Seiten einordnen können. Und dass, wenn wir das ernst nehmen, tatsächlich diese Lösungsansätze des Apostel Paulus in Bezug zu unserer Gemeinschaft, die doch nicht durch die Impffrage zerbrochen werden darf, könnten wir geholfen werden. Die Schwachen im Glauben nehmt auf, doch nicht zur Entscheidung zweifelhafter Fragen. Das können beide Seiten sagen. Nehmt auf, nehmt einander auf. Denn Gott hat ihn, den du richtest, aufgenommen. Gott hat auch die zur anderen Seite gehört, aufgenommen. Der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. Der Herr vermag es, er tut es auch. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude und Heiligen Geist. Also natürlich, damals gab es die Impfung noch nicht, also ob man die Impfung da einfügen kann. Ja, also das Reich Gottes ist also nicht Impfung oder nicht Impfung, ja, verstehen wir. Ja, das könnten wir so da einfügen, als ein Problemfeld. Nein, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Dass wir eben diese Position mit einnehmen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Ui, da haben wir allen Auftrag. Das heißt prinzipiell, wenn auch hier diese Meinungen sind, geht aufeinander zu. Und seht, dass ihr das, was vielleicht auch unausgesprochen im Raum steht, vielleicht teilweise ausgesprochen, aber ausgesprochen nicht mit der Richterhand oder Verachtungshand, sondern wirklich in diese Gesuch wieder zusammenzukommen und sagen, hey, wir sollen miteinander danach streben, dem Reich Gottes hier in erster Stelle zu sagen, und das Reich Gottes hat ja einen Raum in dieser Gemeinde einzunehmen, und da sollen diese nebensächliche weltliche Dinge nicht herrschen. Hier herrscht der Herr Jesus. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Nun, Paulus, ihr weiß, wie schwer es sein kann. Und darum nochmals tut er am Ende von Kapitel, ja, diesen Abschnitt, Kapitel 15, eben Vers 4 und Vers 13, ein Gebet sprechen. Und ich möchte jetzt auch, dass wir miteinander das Gebet sprechen. Ich will es jetzt einfach ablesen, weil dieses ein Gebet aus dem Wort Gottes ist. Das ist nicht schräg. Da ist kein irgendwelche Eigengedanken drin. Und so weiß ja Paulus, in so einer Spannung kann ja nur Gott uns zur Versöhnung bringen. Und deswegen beten wir miteinander zu diesem Gott. Ich bete, also zwar nicht Vers 4, sondern Vers 5 und 6 und dann eben Vers 13. Ich bete diesen Vers, wenn ihr wollt, könnt ihr dazu aufstehen. Auch ihr, die ja jetzt mitschaut und hört, könnt auch mitbeten. Ich bete dieses Gebet, was Paulus nun damals für die Römer in der Schrift so aufgeschrieben hat und betete. Eben damit wir, Herr, einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen können. Und in Klammern, bitte vergib mir, vergib uns, da wo das unterbrochen wurde. Da wo wir in der Bruderschaft den Wurm rein haben kommen lassen. Darum bete ich, dass der Gott des Ausharrens und der Ermunterung uns gebe, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß. Bitte, du Gott der Hoffnung, erfülle uns mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit wir überreich seien in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.